Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, lest ihr gerne Bilderbücher? Nein, das ist doch was für Kinder, sagt vielleicht einer. Stimmt, aber auch Erwachsene haben gerne Bilder. Nicht umsonst, eben auch bei dem Lied, bei Präsentationen werden gerne Bilder verwendet. Und auch in Magazinen und Zeitschriften, im Internet sowieso, finden sich selbstverständlich Bilder. Auch Erwachsene können sich Dinge besser einprägen, wenn sie Bilder im Kopf haben. Wir hatten vor 2 Wochen den ersten Teil der Predigtreihe über das Alte Testament. Und da hatte ich gesagt, das Alte Testament ist eine Art Bilderbuch für das Neue. Das heißt, wir können das Alte Testament sozusagen als ein Gleichnis sehen für das Neue. Nicht nur wörtlich verstehen. Natürlich ist Gottes Wort, vertrauen wir darauf, dass Gott so gehandelt hat, wie es im Alten Testament steht. Aber eben neben dieser geschichtlichen Bedeutung gibt es sozusagen noch eine übertragene Bedeutung. Dass das Alte Testament eine Veranschaulichung ist, eben für das, was Jesus tut und für das, was Jesus schenkt. Und das ist nicht irgendeine Idee von irgendeinem Pfarrer oder Theologen, sondern das steht im Neuen Testament selber. Zum Beispiel bei Paulus, und das ist der heutige Predigttext, wo er uns das beispielhaft zeigt, indem er nämlich die Geschichte, die wir bei der Lesung gehört haben, sozusagen geistlich deutet. Galater 4, die Verse 21 bis 31. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte, den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden und der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Diese Worte haben tiefere Bedeutung. Denn die beiden Frauen bedeuten 2 Bundesschlüsse, einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber wie zu jener Zeit, der nach dem Fleisch gezeugt ist, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Doch was spricht die Schrift? Stoßt die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Amen. Wir lesen in Vers 24 hier von einer tieferen Bedeutung. Im Griechischen steht hier das Wort Allegoreo. Und man kann das so ein bisschen nachvollziehen, was das heißt. Allegoreo heißt, ist eine Art Allegorie, also eine Veranschaulichung. Und das ist das Thema für heute, das Alte Testament als Veranschaulichung oder eben als Allegorie. 3 Dinge dazu. Das erste, das Alte Testament als Veranschaulichung für die Freiheit des Glaubens. Die Freiheit des Glaubens. In Vers 22 und 23 wird uns berichtet, dass Abraham 2 Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Sklavin. Paulus spricht hier von Isaak und Ismael. Isaak, das war der Sohn, den Abraham mit seiner Frau Sarah hatte. Aber vorher gab es noch eine andere Geschichte, wie gesagt, haben wir gerade gehört, aber vorher war noch eine andere Geschichte, weil Abraham und Sarah nämlich nicht mehr daran glauben konnten, dass sie ein Kind bekommen, haben sie es anders versucht, auf menschliche Weise. Nicht? Gott hatte ihnen ja versprochen, der Sarah auch und den beiden, ihr kriegt ein Kind, obwohl sie schon sehr alt waren, aber sie haben eben nicht daran geglaubt. Und dann hat die Sarah eine Idee gehabt, doch Abraham, nimm doch einfach die Magd, die Hagar und zeuge mit der ein Kind, dann hast du wenigstens ein Kind. Abraham ist darauf eingegangen. Könnte man sagen, nicht? Wo bleibt da die Treue in der Ehe? Also nicht gerade sehr christlich die ganze Geschichte. Aber so sind Menschen, auch die großen Glaubensvorbilder wie Abraham. sehen wir schon in der Bibel, wie Menschen sich oft von Gott entfernen. Gleich zweimal betont Paulus in diesen Versen hier, dass Isaak von der Freien betont wird. Wir haben also hier sozusagen die Linie der Freiheit. Sarah war keine Magd und keine Sklavin. Warum ist die Freiheit hier so wichtig? Im ersten Vers spricht Paulus die Leute an, die unter dem Gesetz sein wollen, hier Vers 21. Das waren Christen, die meinten, also wenn du Christ bist, dann musst du gleichzeitig Jude werden. Dann musst du das ganze jüdische, alttestamentliche Gesetz halten. Also zum Beispiel sich beschneiden lassen. Und für Christen, die aus dem Judentum kamen, war das ja kein Problem. Die waren ja Juden, waren auch beschnitten. Aber für die Christen, die vorher keine Juden waren, war das ja wohl ein Problem. Und nun fragt Paulus die Leute, die das Gesetz so hochhielten, hört ihr das Gesetz nicht? So geht es hier weiter. Das ist nicht so ganz leicht zu verstehen. Denn das Wort Gesetz wird hier in diesem Vers in zwei unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht. Es ist sozusagen eine Art Teekesselchen. Teekesselchen heißt ja, wenn ein Wort, das gleiche Wort, zwei unterschiedliche Bedeutungen hat. Beim ersten Mal, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, da meint Paulus das Gesetz im Sinne der Vorschriften des Alten Testaments. Also eben zum Beispiel die Beschneidung oder Speisegebote oder was auch immer. Der Begriff Gesetz, und das ist jetzt die zweite Bedeutung, konnte aber auch, und bedeutet hier auch beim zweiten Mal, das ganze Alte Testament als Altes Testament bedeuten. Also in dem Sinne wie die Schrift. Und so fragt Paulus hier, hört ihr das Gesetz nicht oder hört ihr eben die Schrift nicht? Und sagt damit also, ihr, die ihr meint, alle Christen müssten das, die Gesetze einhalten, beschnitten werden, ihr achtet das Alte Testament selbst nicht. Ihr seht nicht, dass auch da im Alten Testament die Freiheit das Entscheidende ist. Die Freiheit auch von den alttestamentlichen Gesetzen. Isaak als Sohn einer freien Frau ist also hier ein Bild für die Freiheit des Glaubens. Für die Freiheit von irgendwelchen Gesetzesvorschriften. Und dieses Thema haben wir nicht nur hier. Auch im Römerbrief betont Paulus, dass Abraham nicht von Gott angenommen wurde, weil er irgendwelche Gesetze befolgt hat. Auch im Galaterbrief. Sondern weil er geglaubt hat, weil er vertraut hat. Und so steht Abraham für den christlichen Glauben. In Klammern, obwohl, wie wir gesehen haben, auch sein Glaube Schwächen hatte. Aber auch der Glaube Abrahams ist ein Bild für die Freiheit vom alttestamentlichen Gesetz. Das heißt, alle, die an Jesus glauben, sind nicht mehr an die Gesetzesvorschriften des Alten Testaments gebunden. Ich jedenfalls habe mich nicht beschneiden lassen. Ich vermute, die anderen Männer hier unter uns auch nicht. Wie ist das heute? Steht der christliche Glaube für Freiheit? Viele haben eher den umgekehrten Eindruck. Christsein heißt, du musst dieses und jenes. Und vor allem, du darfst dieses und jenes nicht. Es gibt tatsächlich im Siegerland einige, ich sag mal, sehr gesetzliche Traditionen. Ein Christ durfte zum Beispiel nicht in einem weltlichen Verein sein, sich so und so kleiden und nicht tanzen und so etwas. Da hatten wir auch manche Gesetzlichkeit. Es gibt auch eine kirchliche Gesetzlichkeit. Zum Beispiel, wenn du richtig Christ bist, musst du deinen Musikgeschmack ändern. Du darfst nur noch Musik schön finden, die mindestens ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte alt ist. Nichts gegen alte Lieder. Natürlich ist es auch gut, dass wir überlegen und auch uns selbstkritisch fragen, welche Menschen, welches Hobby, welche Mitgliedschaft, was hilft mir im Glauben und was hilft auch nicht im Glauben. Oder auch fragen, welche Kleidung ist angebracht oder welche auch nicht. Ja, dass wir so fragen, ist gut. Aber wir müssen aufpassen, dass wir bei all diesen Dingen nicht gesetzlich werden und vielleicht Dinge, wo wir für uns erkannt haben, das ist jetzt an der Stelle richtig, sagen, das musst du und du und du aber auch so machen. Da muss es manchmal auch verschiedene Wege geben können. Bei Dingen, die in der Bibel eben auch nicht eindeutig stehen. Was anderes ist natürlich bei eindeutigen Geboten. Aber es gibt ganz viele Dinge, wo die Bibel auch nicht eindeutig sagt, so muss das sein. Man kann ja mal fragen, werden wir eigentlich freier, wenn wir uns vom christlichen Glauben, von der Bibel lösen? Mancher sagt ja. Und gerade hier im Siegerland höre ich das manchmal, weil ich früher so viel Gesetzlichkeit erlebt habe, da mache ich jetzt mal, was ich will. Mein Eindruck ist, wer sich von Gott, von Jesus, von der Bibel löst, der wird nicht freier, sondern unfreier. Eine absolute Freiheit gibt es nämlich nicht. Wer ohne Jesus lebt, sich nicht an ihn bindet, der wird dann eben von anderen Dingen, Gestalten, Ideologien oder sonst etwas abhängig. Schauen wir uns um. Wie viele Menschen sind zum Beispiel gebunden an das Geld? Ist es nicht ein Ausdruck von Freiheit, dass ich sagen kann, ich freue mich über das, was Gott mir schenkt, auch an Geld, aber ich bin nicht daran gebunden. Ich bin nicht davon abhängig. Ich muss nicht immer mehr haben. Ich bin frei zu teilen. Viele Menschen sind auch gebunden an das, was andere sagen oder meinen. Was für ein Stress, wenn ich immer überlegen muss, oh, was denkt der jetzt von mir, was redet die über mich? Das macht innerlich unfrei. Ist das nicht ein Ausdruck großer Freiheit, wenn ich sagen kann, es ist gar nicht so entscheidend, was die anderen über mich sagen. Es ist auch nicht entscheidend, ob meine Meinungen nun den gesellschaftlichen Mainstream entsprechen oder nicht. Entscheidend ist, was der Herr einmal über mich sagt, wenn ich vor ihm stehe. Und das ist die größte Freiheit, die es gibt. Die Freiheit, die Jesus schenkt. Die Freiheit von Schuld. Die Freiheit vom Tod. Das, was wir versiebt haben in unserem Leben, können wir nicht selbst wieder wegnehmen. Und erst recht können wir uns nicht selbst befreien vom Tod. Das kann nur Jesus. Und er sagt das allen Leuten zu, ganz persönlich, sagt es auch Ihnen und dir heute Morgen zu. Ich mache dich frei. Ich mache dich frei von deiner Schuld. Mache dich frei vom Tod. Mit mir kannst du leben für immer. Das ist die Freiheit des Glaubens. Und für diese Freiheit steht Isaak im Alten Testament und auch Abraham selbst. Also entdecken wir gerade durch das Alte Testament neu die Freiheit des Glaubens. Ein zweites. Das Alte Testament als Veranschaulichung für den neuen Bund. Lesen wir weiter in unserem Text und schauen uns die Verse 24 bis 26 an. Da lesen wir von zwei Bundesschlüssen. Hagar steht mit ihrer Geburt für den alten Bund. Für den Bund, der mit dem Berg Sinai und damit mit den Gesetzesvorschriften des Alten Testaments verbunden ist. Die wurden ja dem Volk Israel dort gegeben. Außerdem ist der alte Bund verbunden mit dem jetzigen Jerusalem. Der alte Bund ist also gebunden an einen Ort auf dieser Erde. Und darum war für das Volk Israel der Tempel auch so wichtig. Und als sie in der Verbannung saßen, war das Problem nicht nur, dass sie ihre Heimat verloren haben, sondern dass sie den Tempel verloren haben, damit die Verbindung zu Gott. Heute steht der Tempel in Jerusalem nicht mehr. Aber die Klagemauer als ein Teil der ehemaligen Tempelbefestigung ist bis heute für Juden etwas ganz Zentrales. Und auch für den Staat Israel spielt die Stadt Jerusalem eine ganz besondere Rolle. Für Muslime allerdings auch. Und darum gibt es dort so viele Auseinandersetzungen. Und wie ist das für Christen? Natürlich ist Jerusalem auch für Christen ein besonderer Ort. Es war eine ganz besondere Erfahrung auf unseren Israelreisen, in Klammern, nächstes Jahr, September, haben wir wieder im Auge, Klammer zu. Es war eine besondere Erfahrung, an diesem Ort zu sein, wo Jesus gekreuzigt wurde, wo Jesus auferstanden ist und viele andere biblische Geschichten, die sich dort ereignet haben. Und gerade wenn man so dort ist, an diesem Ort, dann wird einem ganz neu bewusst, das ist eben nicht ein Märchen, nicht so eine Idee, sondern das ist Geschichte. Gott hat gehandelt an diesem Ort. Aber der Glaube von Christen hängt nicht an Jerusalem. Ich fragte mal einen Mitarbeiter aus der Gemeinde, ob er Interesse an einer Israelreise hätte. Seine Antwort, ach weißt du, für mich ist das nicht so wichtig. Für mich ist wichtiger, dass Jesus in meinem Herzen ist. Was würdet ihr dazu sagen? Natürlich, nochmal, ich glaube, es ist eine gute und geistliche Erfahrung, in Israel zu sein, Jerusalem kennenzulernen. Aber auf der anderen Seite, es stimmt, entscheidend ist, dass Jesus in mir ist. Der Glaube an Jesus ist nicht gebunden an einen Ort. In Vers 26 erwähnt Paulus, dass Jerusalem das Droben ist. Das ist die neue Stadt in Gottes neuer Welt, von der wir in der Offenbarung lesen. Da heißt es in Offenbarung 21, Vers 2, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Das ist die Hoffnung der Christen. Nicht ein Jerusalem auf dieser Erde, so schön und wichtig es ist, und auch keine andere Stadt, sondern die neue Welt Gottes. Der neue Bund bindet sich nicht an einen Ort auf dieser Erde, weil die Begegnung mit Gott nicht auf einen Ort beschränkt ist. Seit der Himmelfahrt ist Jesus überall. Wir können überall mit ihm reden, egal wo wir sind. Und der neue Bund hängt schon gar nicht an irgendwelchen Opfern im Tempel, sondern dass Jesus das Opfer für uns ist, dass er sein Leben opfert am Kreuz. Darum haben wir keinen Opferkult mehr wie im Alten Testament. Was heißt das für uns heute? Ich glaube kaum, es würde einer unter uns sagen, lasst uns mal eine Initiative starten, wir bauen den Tempel in Jerusalem wieder auf. Oder schon gar nicht, lasst uns doch mal über einen Opferkult nachdenken, vielleicht einen kleinen Opferaltar hier bauen. Also geht gar nicht, reformierte Gemeinde schon gar nicht. Aber ich frage einmal, sind wir in unserem Glauben nicht auch manchmal gebunden an bestimmte Orte oder bestimmte Riten? Denken wir zum Beispiel manchmal, in einem Gottesdienst, der so abläuft wie in meiner Kindheit, ist Gott eher dabei als in einem modernen Gottesdienst. Oder in der Kirche, in der ich konfirmiert wurde, ist mir Gott näher als in einer anderen Kirche. Oder auch zu Hause ist Gott mir näher als im Altenheim, wenn ich zu Hause nicht mehr alleine klarkomme. Dass wir uns nicht missverstehen. Natürlich können vertraute Formen eine Hilfe sein, um Gott zu erfahren. Und die sollten wir auch nicht leichtfertig aufgeben. Natürlich können Orte, eine Kirche oder ein Zuhause, was mir vertraut ist, eine Hilfe sein. Natürlich hat auch jeder seine eigene Geschichte, die wir nicht abwerten dürfen. Aber es ist auch etwas Schönes, dass wir nicht an diese äußeren Dinge gebunden sind. Dass wir im Glauben an Jesus wissen, der neue Bund hängt eben nicht an äußeren Dingen, nicht an Orten, nicht an Gebäuden, nicht an Riten. Jesus ist immer da, egal wo ich bin, ich kann mit ihm reden, ich kann seine Liebe erfahren, ich kann mich an seinem Wort freuen. Und das kann auch helfen, wenn ich einen vertrauten Ort verlassen muss. Das ist ja sehr schmerzhaft, wenn ich zum Beispiel merke, ich komme allein nicht mehr klar zu Hause, ich muss in ein Altenheim. Jesus geht mit. Und ich sage das manchmal bei Besuchen im Krankenhaus oder im Altenheim, Gott ist hier ganz genauso wie bei dir zu Hause in Truppach oder Seelbach oder wo auch immer der oder diejenige herkommt. nicht gebunden an einen Ort. Sarah im Alten Testament steht für den neuen Bund. Und nicht nur sie. Auch hier ist das, was im Alten Testament steht, eine Veranschaulichung für das, was heute passiert. Wie? Wir gucken weiter. Zunächst haben wir hier sozusagen einen negativen Sinn. Wir lesen hier, Sarah ist für den neuen Bund, nicht nur sie, sondern auch wir finden an vielen anderen Stellen auch den neuen Bund im Alten Testament. Am deutlichsten beim Propheten Jeremia. Zum Beispiel im 33. Kapitel kündigt er den neuen Bund an. Und der neue Bund bei Jeremia steht auch für den neuen Bund, den Jesus mit seinem Volk geschlossen hat. Alle, die an Jesus glauben, gehören zum neuen Bund. Und so ist das Alte Testament insgesamt eine Veranschaulichung auch für den neuen Bund. Für den Bund, der an Jesus hängt und nicht mehr an Orten oder Ritualen oder einem Opferkult. Ein drittes, das Alte Testament als Veranschaulichung der Zukunft für alle Jesusleute. Wie sieht die Zukunft für Christen aus? In Deutschland sind die Aussichten für die Kirche jedenfalls im Augenblick nicht sehr rosig. Mitglieder laufen davon, der christliche Glaube wird in der Gesellschaft immer unwichtiger und wer sich offen als Christ bekennt, der hört öfter wie dumme Bemerkungen und schon so in der Sprache, nicht so Worte wie Predigen oder Mission, das ist negativ besetzt. Der will mich ja anpredigen oder die wollen ja missionieren, das ist ein Vorwurf, etwas Negatives. Das muss uns nicht wundern. In unserem Text beschreibt uns Paulus, dass es für Christen eng werden wird. Hier Vers 29, da wird darauf angespielt, dass Ismael Isaak verspottete. Und so steht es ja auch in 1. Mose 21, 9, haben wir in der Lesung gehört. Auch hier ist also das Alte Testament wie eine Veranschaulichung für das, was heute passiert. Also der Spott, den Isaak ertragen musste, steht für den Spott, den Christen ertragen müssen. Also zuerst ein negativer Sinn. Aber dann wendet sich das Blatt, Hagar und ihr Sohn werden verstoßen. So steht es hier in Vers 30, haben wir auch gehört. Dieses steht für das Gericht Gottes. Die, die ohne Jesus leben, die, die Christen verspotten, werden einmal in Gottes Gericht stehen und verurteilt werden. Das hört sich hart an. Aber letztlich ist es eine Befreiung für Christen, die verspottet und verfolgt werden. So wie zum Beispiel auch für viele, die in Deutschland in den braunen Jahren, in der Nazizeit verfolgt wurden, es eine Befreiung war, dass die Alliierten Deutschland besiegt haben, sozusagen gerichtet haben. Und so ist das Gericht Gottes für Christen ein Grund zur Freude, weil sie dann eben frei sein werden von aller Verfolgung. Ja, bei uns, wir können dankbar sein, dass wir keine Angst haben müssen im Leib und Leben, aber ich habe den Eindruck, auch bei uns wird die Luft für Christen dünner. Und das ist gut, diese Hoffnung zu haben. Ja, am Fluss wird der Herr sich durchsetzen. Und Christen werden am Fluss alles bekommen. Eine herrliche Zukunft haben. In Vers 30 hier wird das mit einem Erbe verglichen. Der Sohn der Magd soll nicht Erbe mit dem Sohn der Freien. Das heißt also, Isaak, die Christen, werden erben. Stellt euch vor, ihr bekommt eines Tages ein Schreiben vom Amtsgericht. Ein entfernter Verwandter ist gestorben. Ihr wusstet gar nicht, dass es den gibt. Er hatte nur keine anderen Verwandten. Und dann eben noch die kleine Mitteilung, Sie sind eben der Angehörige, der übrig geblieben ist, Sie erben 1 Million. Ach ja, was für eine Überraschung. Ich verspreche euch, das Erbe bei Gott ist viel mehr wert als 1 Million. Es wird noch viel schöner sein, wenn seine neue Welt kommt. Alle Anstrengungen, alle Mühen, alles Nervige, aller Spott, alle Verfolgung, alles wird vergessen sein. Wie schön. Und das hilft durchzuhalten, wenn es schwer wird im Leben. Man hat das ja vielleicht auch schon mal so erlebt, dass es gut ist, durchzuhalten. Vielleicht habt ihr schon mal länger Zeit für eine Prüfung gelernt. Und das ist anstrengend, Stress. Aber wie schön, wenn man es dann geschafft hat und alles ist vorbei. Und so werden wir auch sozusagen geprüft im Leben mit Jesus. Aber es wird einmal alles vorbei sein. Und schon heute greift Gott immer wieder auf wunderbare Weise ein. Die Geschichte von Sarah, Isaak, Hagar und Ismael, sie kann uns ein Zeichen dafür sein. Wir sind Kinder der Freien, schließt Paulus hier in Vers 30. Das heißt, mit Jesus geht es am Fluss gut aus. Wir werden frei sein. Darüber können wir uns freuen. Auch wenn es im Augenblick vielleicht bei Ihnen, bei dir gar nicht so rosig aussieht. Und so wie in Vers 27 Jesaja 54 zitiert wird, da steht, dass die Unfruchtbare fröhlich sein soll. Die Unfruchtbare, das war am Anfang Sarah. Sie bekam zuerst kein Kind. Am Schluss aber ist sie die Gewinnerin. Sie hat einen besonderen Sohn. Dem, aus dem dann das Volk Israel entsteht. Also man könnte dazu sagen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und so auch bei Christen. Sie werden oft jetzt fertig gemacht, stehen am Rand, haben den Eindruck, wir werden immer weniger. In manchen Ländern sogar richtig verfolgt, aber am Schluss wird es auch für Christen heißen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir haben uns angeschaut, wie Paulus die Geschichte von Sarah, Isaak, Hagar und Ismael deutet. Als eine Veranschaulichung für die Gemeinde, als Bild für die Freiheit des Glaubens, für den neuen Bund und für die Zukunft der Christen. Man könnte sagen, eine recht kühne Auslegung, wenn man jetzt nur den Text aus dem Alten Testament hat. Aber da Paulus das so auslegt, und er tut das ja im Auftrag Gottes, Galaterbrief, Gottes Wort, also die richtige Auslegung. Und so haben wir im Alten Testament nicht nur spannende Geschichten von damals, sondern wie ein Bilderbuch können sie uns anschaulich machen, allegorisch machen, was wir im Neuen Testament lesen. Ich mache euch Mut, versucht das doch mal, die Geschichten aus dem Alten Testament auf diese Weise zu lesen und immer zu fragen, wofür könnte das, was ich hier gerade lese, ein Bild sein, ein Bild für Jesus. In diesem Sinne, viel Freude beim Anschauen des Alten Testaments, dieses Bilderbuchs. Lass uns beten. Danke, Jesus. Danke, dass du uns auch im Alten Testament begegnest. Hilf uns, das richtig zu erkennen und neu zu staunen über dein Wort. Amen.